Felix, na, kann dich schon hören, aber noch nicht sehen.
Einen Moment. So.
So, das schneide ich nochmal raus, glaube ich, oder? Auch vorbei, nö, ist alles authentisch, gehört alles zum Gespräch dazu. Hallo Felix, schön, dass du Zeit hast, lieber Felix Parrefort. Bin
Genau,
gespannt, wie
ja,
es
ich
mit
freue
dir
mich auch.
wird.
Wie
Was
bitte?
ist? Ich bin gespannt, wie es mit dir wird. Und ich bin auch gespannt auf die Reaktion. Da freue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen drauf. Wir haben uns jetzt einmal kennengelernt im Herbst letztes Jahr in Berlin. Genau. Genau. Und du wohnst in Berlin und bist in Berlin, ja, du bist vor ein paar Jahren da hingezogen und wirkst und arbeitest in Berlin, soweit ich das richtig weiß.
Genau, ja.
Genau. Und ja, ich kenne dich schon etwas länger, also halt so. Ich sag mal so, diese sogenannte ideologiekritische Szene, wenn man überhaupt noch von so einer Szene sprechen kann, ist ja nicht groß. Und ich hatte ja so ein paar Jahre so ein Break und habe dann so Ende 2018 wieder angefangen, mich da wieder mehr mit zu beschäftigen, Bahamas wieder angefangen zu lesen und so weiter. Und da fiel mir auf, dass so ganz viele Leute immer auf Facebook aktiv sind und du warst da auch einer der Aktiveren. Also hast du mal sehr viel geschrieben, machst du eigentlich auch immer noch. Aber du bist auch viel auf Twitter unterwegs. Ich werde da auch deinen Twitter-Account mal ins Profil in die Description der Folge packen. Genau, und habe das immer ganz interessiert gelesen. Und du hast auch mal eine Art Bahamasmann-Artikel veröffentlicht vor ein paar Jahren und schreibst auch seit einigen Jahren für die Achse des Guten, ne? Ist das so richtig, so
Genau,
halbwegs?
ja, stimmt.
Genau. Also du hast ja so ein Schwerpunktthema seit einigen Jahren, kann man sagen. Also seit ziemlich genau 3 Jahren, kann man sagen. Das wird auch der Schwerpunkt des heutigen Gespräches sein. Aber machen wir mal, bevor wir gleich in unser Lieblingsthema eintauchen, machen wir noch so ein bisschen, kurz einmal so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen lockeres Plaudern am Anfang. Das mag ich mal ganz gerne, wenn ich mit Leuten so das erste Mal kommuniziere. Also wir haben uns ja beide schon mal kennengelernt in Berlin letztes Jahr, als ich im Herbst da war. Da waren wir abends in einer berühmt-berüchtigten Kneipe in Neukölln, wo ich auch immer empfehlen kann, mal da vorbeizuschauen, ein Bier zu trinken. Da waren wir mit Markus Vaton und Koya zu Dates. Liebe Grüße, wenn ihr das hört, hören Sie bestimmt. Die sind ja bei mir auch regelmäßig zu Gast. Und da haben wir uns kennengelernt, genau. Und ja, weiß nicht, magst du so ein bisschen so ein, zwei Sachen mal so sagen? Du bist ja nicht gebürtiger Berliner, du bist ja hingezogen vor ein paar Jahren, ne?
Genau, ja, es ist schnell erzählt eigentlich. Es gibt nicht so viel Spannendes da zu erzählen. Ich bin in Frankfurt aufgewachsen und
Frankfurt
zur
am Main,
Schule
ne? Oder wo?
Frankfurt am Main, also in der Nähe, und zum Studium erst nach Mainz, dann nach Berlin. Und politisch war ich eigentlich auch erst so seit der Uni und habe mich irgendwie für alles interessiert, was irgendwie links ist, und eine ganz klassische Entwicklung da hinter mir. Bin irgendwann auf die Antideutschen gestoßen. Dann wurde das Linkssein nicht mehr als so Identität nicht mehr so wichtig, sondern Israel und Islam und solche Dinge sind wichtiger geworden. Und da über diese Verbindung bin ich dann eigentlich auch so auf die Achse gestoßen und hab halt gemerkt, dass man mit konservativ-liberalen einfach pragmatischer zusammenarbeiten kann, was solche Dinge angeht, während ich mich so in meiner Freizeit mit Freunden eigentlich dann doch eher mit Linken oder Ideologiekritikern oder solchen Leuten umgebe. Aber so zum Arbeiten ist sind kann man halt ja, fühle ich mich da auf der Achse einfach so sehr, sehr gut aufgehoben. Ja.
Ja, ich kenne das sehr gut, was du meinst. Also ich habe irgendwann vor einiger Zeit auch aufgehört zu glauben, dass die Linke irgendwie noch so mein Ansprechpartner ist für sogenannte revolutionäre Veränderung. Also man kann ja Horkheimer zitieren, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Revolutionär sein heißt heute wie konservativ sein. Das hat er irgendwie so halbwegs gesagt, geschrieben mal irgendwann in den, weiß ich gar nicht, späten 60ern, frühen 70ern, glaube ich. Da ist ja durchaus was dran. Und weil seitdem die Linke so staatstragend ist, und das ist sie ja faktisch, also seitdem ist da nicht mehr viel zu holen. Es gibt ja natürlich immer noch auch vernünftige Linke, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn ich mir so das Elend der Linken angucke, und das geht jetzt weit über irgendwie eine linksradikale Szene hinaus, es geht ja weit bis in den politischen Mainstream mittlerweile, dann sehe ich da nicht so viele Anknüpfungspunkte. Ich habe auch so ein bisschen auch einen Bruch gehabt mit so gewissen linken Vorstellungen und so weiter. Und ich sehe das auch pragmatisch, weil ich arbeite ja auch viel mit Liberalen oder Konservativen teilweise zusammen, also im beruflichen Kontext auch. Aber ich glaube, ich habe auch nicht wenige liberale, libertäre oder konservative Hörer. Und das finde ich auch ganz schön, weil es ist sehr divers. Und die Achse hat ja auch eine relativ diverse Leserschaft. Also diese Diversity, die halt immer irgendwelche Grünen und Woken immer irgendwie als mantraartiges Dogma vorpredigen, die haben die ja gar, das gibt es ja gar nicht in der Lebensrealität, aber das gibt es sehr wohl halt noch bei so Zeitschriften wie der Welt, bei, sagen wir mal, bei so einer Stiftung, für die ich sehr viel als Freiberufler arbeite, oder eben bei den Lesern der Achse. Also da hast du eben alles von bis so und teilweise, glaube ich, auch Linke. Also die Achse ist so, ich sehe das ja auch, du schreibst für die Achse, Thomas Maul schreibt, glaube ich, auch immer noch ab und zu mal für die Achse, auch ein David Schneider, der ja auch so aus dem Bahamas-Umfeld kommt, der hat auch für die Achse mal ein paar Artikel geschrieben. Mina Ahadi hat mal für die Achse geschrieben, Alex Feuerhardt hat für die Achse lange geschrieben. Henrik Broder selber ist natürlich einer der Stammautoren, der auch mal irgendwann vor gar nicht so langer Zeit gesagt hat, es ist keine Schande, sich als alter Linker zu bezeichnen. Er bezeichnete sich ja mal so. Finde ich mal ganz sympathisch. Ja. Von daher, genau. Und von daher sehe ich da auch durchaus Anknüpfungspunkte. Du sagtest so, klassisch linke Sozialisation ist nicht so ungewöhnlich eigentlich, wenn man studiert. Ne? Ich weiß nicht, Mainz, ich war einmal in meinem Leben in Mainz, ein Freund von mir hat da lange gewohnt und auch da studiert. Jura studiert, zwei Semester unter Kollega, der sein Jurastudium aber nie abgeschlossen hat. Kollege hast du aber nie kennengelernt in deiner Studienzeit. Ne?
Nee.
Ja, schade. Aber so, ich weiß nicht, wie Mainz so ist, auch eher eine, wahrscheinlich eine Uni mit einem sehr linken, also nicht linke Mehrheit, aber zumindest so eine sehr linken Habitus vermutlich, ne? Wie fast
genau,
alle
ja, so sehr
gastwissenschaftlichen Unis.
Richtig, so sehr alternativ und ja, auch links.
Hattest du da nicht mal vor ein paar Jahren einen Vortrag gehalten, wo es dann so richtig Trouble gab? Das hattest du mal irgendwann, das war vor ein paar Jahren, ne? Da gab es so
ja, genau,
richtig Stress, weil da irgendwelche verklatschten Antirassisten da deinen Vortrag verhindert haben, ne? Oder wie war das?
Genau, genau. Ja, die haben den Saal quasi gestürmt, also besetzt, mich nicht zum Reden kommen lassen und ja, so richtig, also so Knilche. Es gibt bei Online Paradise auch einen schönen Text, den ich den gewidmet habe und ja, da kann man sich das alles nochmal durchlesen. Also das war wirklich so primitivstes linkes Niveau, muss man wirklich sagen. Da es gibt auch in Mainz keine Ideologiekritik. So, es gibt keinen Stefan Kiegert oder so, der da mal ein bisschen so Basisaufarbeit, Aufklärung betreibt, irgendwie ein bisschen Islamkritik und sowas. Für die war das 1:1 Faschismus, was ich da gemacht habe. Und,
ja, klar. okay, gut. Also ja, man kennt es halt nicht anders. Das ist natürlich, das war ja vor ein paar Jahren noch vor, das große C ein Thema wurde. Aber diese Cancel Culture, wo wir heute ja auch, ich würde sagen, fast schon so einen Peak erreicht haben. In den USA ist, glaube ich, dieser Peak schon länger erreicht. Das ist schon wieder am Kippen. So in Deutschland sind wir, glaube ich, mittlerweile gerade auf einem guten Weg zum Peak. Bevor es auch hier, bevor das Pendel wieder an die andere Seite aussteht. Aber du wurdest ja faktisch weggecancelt. So. Sind das eigentlich so Erfahrungen, die du wahrscheinlich in den letzten Jahren mehrmals gemacht hast? Ne? Gerade weil du dich ja dann auch sehr früh auch, als das Thema Corona nämlich aufging, jetzt habe ich das böse Wort gesagt, da hast du dich ja schon relativ früh eigentlich so gegen diese, ich kann es nicht anders bezeichnen, als gegen diese kollektive Massenpsychose gestellt. So mit Texten, mit Facebook-Beiträgen, mit Twitter-Beiträgen, mit Tweets und so weiter. Du hast doch da wahrscheinlich mega viel Cancel Culture oder Shitstorms oder so erfahren oder zumindest sehr viel dümmlichen Gegenwind, oder wie?
Ja,
also du bist ja wahrscheinlich erprobt, du bist ja erfahren.
Schon sehr, sehr polarisierende Reaktion, würde ich mal sagen. Also so 50-50. Und dann mit der Zeit, es ist ja immer einfacher geworden. Also die Realität hat sich ja dann quasi so zugunsten der Kritiker entwickelt. Also sie haben eigentlich immer mehr und mehr Recht bekommen und ja, das musste man einfach am Anfang ein bisschen aushalten, aber damit hatte ich noch nie so richtig ein Problem. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich noch nie sozusagen irgendwo drin war. Von Anfang an draußen.
Ja.
Aber ich war von Anfang an gecancelt und ich fühle mich da gar nicht so unwohl irgendwie so von der Seitenlinie und ich brauche keinen tollen Wikipedia-Artikel oder so einen Scheiß. Ja, also es ist sehr, nicht ganz unwichtig, weil also ich habe auch gar keinen, aber selbst wenn ich einen hätte, ist mir irgendwie egal und anderen Leuten ist es nicht egal, sondern die leiden da extrem, wenn sie da halt fertig gemacht werden wegen abweichenden Meinung und sowas kann mir halt gar nicht passieren einfach. Von daher, also ich habe eher unter diesen Scheiß dieser Massenpsychose gelitten, diesen ganzen Alltagseinschränkungen und dass das, also diesen dystopischen Einbruch von das fand ich das Schlimme und dass sich irgendwelche Leute bei Facebook drüber lustig machen oder so, dass ich irgendwie ein Stritt geworden bin und ein Schwurbler und was weiß ich.
Naja, man kennt's.
Ehrlich gesagt, das ist mir einfach wirklich scheißegal.
Ich würde gerne gleich tatsächlich so ein bisschen, es ist das Schwerpunktthema, es hat auch einen Grund. Ich habe das auch Leuten im Vorfeld erzählt, dass ich heute dich zu Gast habe und das natürlich wird das Schwerpunktthema Corona halt nochmal. Aus dem einfachen Grunde, nicht nur, weil es gibt auch einen bestimmten Anlass, heute ist der 7. April. Ich glaube, heute oder morgen enden tatsächlich es gab jetzt immer noch Corona-Maßnahmen. Ich glaube, heute oder morgen endet das dann endgültig. So, wenn es nach Herrn Lauterbach gegangen wäre, hätten wir auch noch bis heute oder bis morgen noch Maskenpflicht in der Bahn und Testpflicht und so weiter und diese Impfpass-Vorzeigegeschichte und so. Das wollte er alles ja noch machen und so weiter. Und da hatte er ja sogar gnädigerweise, danke, großer Karl, er hatte ja sogar zum 2.2. dann die Maskenpflicht in der Bahn aussetzen lassen. Vielen Dank. Das ist wirklich unglaublich. Nachdem das schon ein Jahr vorher in Dänemark oder sowas schon ausgesetzt wurde und ein halbes Jahr vorher in Frankreich und in allen anderen europäischen Ländern, aber in Deutschland galt das noch bis zum 2. April, bis zum 2. Februar, wäre aber eigentlich noch bis heute gegangen. Es gab ja noch diese Schneeketten und irgendwas noch. Schneeketten und Winterreifenregelung.
Ja, stimmt. Ja.
Genau, also das ist tatsächlich, es gibt halt wirklich den konkreten Grund. Ich glaube, heute oder morgen, am 7. oder 8. enden die letzten Corona-Maßnahmen. Und aber auch einfach aus dem Grunde will ich das auch einfach mal aufgreifen, weil man darf diesen Leuten das nicht vergessen. Man darf diesen Leuten das nicht verzeihen. Und jetzt wird es natürlich, das ist in Deutschland immer eine sehr klassische Aussage, ja, das wussten wir alles nicht besser. Oder, oh, da haben wir, ja, wir haben davon nichts gewusst. Das ist so sehr, sehr deutsch, eine sehr, sehr deutsche Ausrede. Die wurde schon sehr früh benutzt und also auch schon vor etlichen Jahrzehnten. 1945, 1989 fortfahrend auch gerne, nach dem Fall der Mauer wussten auch alle nichts und keiner wollte irgendwen bespitzelt haben und so weiter. Und das ist so irgendwie so drin. Es ist so eine deutsche Massenpsychose. Von daher werde ich diesen Leuten das nicht verzeihen und man muss diesen Leuten das auch immer wieder um die Ohren knallen. Aber ich will nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du lebst ja in Berlin. So, Berlin ist ja, ich habe so ein bisschen meinen Frieden gemacht mit Berlin. Ich bin ja ganz gerne mal da, ich möchte da nicht wohnen, aber ich sehe so ein bisschen Berlin. Was mich mit Berlin wieder sehr versöhnt hat, war erstmal letztes Jahr im Herbst, dass halt 50% der Leute in der U- und S-Bahn keine Maske mehr tragen, die scheißen da halt drauf, so. Also auch in den Szenebezirken wie Neukölln oder Kreuzberg, wo mein Hotel war oder wo ich abends ja auch in der Kneipe war. Das war sehr schön zu sehen. Und da waren es jetzt nicht nur die Ossi-Rednecks oder die türkischen arabischen Jugendlichen, die auch eigentlich von Anfang an eher drauf gekackt haben, ob man eine Maske trägt oder nicht. Die wurden aber eher selten angemacht von irgendwelchen Kontrolleuren oder irgendwelchen demonstrationsgeilen Mitbürgern deutscher Herkunft. Genau, und vor allem, was ich sehr schön fand, war jetzt, das ist zwar jetzt auch schon wieder knapp 2 Wochen her, aber dieser gescheiterte Klimaentscheid, das habe ich sehr mit Berlin versöhnt, weil sogar in so einer grünen Wogen, im deutschen San Francisco, sogar da funktioniert das nicht. Deswegen stelle ich immer gern meinen Gästen aus Berlin die Frage, wie ist denn das so, in Berlin zu leben? Also, die meisten sagen, ach, ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Ja, völlig irre Politik, aber man kann hier ganz gut leben. Wie siehst denn du das? Das finde ich immer ganz interessant zu hören.
Ich fühle mich hier eigentlich richtig wohl. Also ich habe nie das Bedürfnis gehabt, ich sollte woanders hinziehen. Ich mag einfach diese Anonymität der Stadt und dass man nicht unbedingt ständig Leute trifft, aber trotzdem sehr viele Leute treffen kann, weil es weil man natürlich viele Leute kennenlernen kann und viele dauerhaften Bekanntschaften zu entwickeln und es viele Orte einfach gibt, zu denen man gehen kann, und das ist alles richtig schön, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man über die Sonnenallee geht und dann gleich auf die Fresse kriegt oder so. Also okay. Es gibt da ja auch, also jetzt nicht, ja, bei den Humern irgendwie, bei den Wutbürgern Vorstellungen irgendwie über den Girlie oder so, die stellen sich ja irgendwie vor, du gehst nachts über die Straße und ein Türke erschlägt dich nach dem Motto. Das ist natürlich alles total übertrieben, aber
Aber ist das nicht manchmal so ein bisschen auch dieses so, das klingt ein bisschen polemisch oder so, aber ist nicht manchmal auch so ein bisschen dieses, ich sag mal, Achse oder auch, wenn man noch weiter geht, Tichy oder so, ist nicht manchmal, das ist doch so manchmal so ein bisschen so ein Wutbürger-Klientel, oder? Was da auch.
Ja, auf jeden
also,
Fall.
Also ich habe das so ein bisschen gesehen, als so, bei dem Angriff der Russen gegen die Ukraine, dass da halt sehr viele Kommentare, das hatte ich mit Koya auch mal, der ja auch für die Achse lange geschrieben hat, macht er jetzt, glaube ich, gerade nicht mehr wegen seinem Vollzeitjob, aber da hat er auch gesagt, ja, da haben dann auch so Leute unter Texte von Broder, die natürlich wie gegen Putin natürlich waren, weil Broder immer gegen Putin war, Bruder ist ein klassischer Liberaler. So, natürlich lehnt er irgendwie Putin halt ab. So, dass dann da Leute geschrieben haben, ja, bei Corona warst du so stabil und jetzt sowas. Und das ist dann so, ja, okay. So, also man will dann auch nur, auch da in diesem Klientel gibt es natürlich auch Leute, die wollen halt nur das hören, was ihnen irgendwie in Kram passt. So, ich verbinde das manchmal so ein bisschen mit solchen Medien. Das ist jetzt gar keine Kritik. Man kann sich das immer nicht aussuchen, wer einen liest oder so, aber oder täusche ich mich da?
So. Nee, klar, nee, das ist durchaus so, ja. Der ja. Reitschuster hat, glaube ich, auch einige.
Stimmt, er bei ihm war es auch so,
ja. Verloren, der hat es ja auch durchgezogen. Und ich meine, das spricht ja auch generell für Journalismus, wenn er sich eben, wenn er auch sozusagen, wenn er alternativ oder irgendwie kritisch, kritisch, aber nicht opportunistisch. Also so in Sachen Ukraine ist halt auch Reitschuster eher Mainstream und die Achse halt auch. Und
ja, ich sehe das da auch, also ich sehe das da auch so, also genau, das finde ich nämlich macht eigentlich tatsächlich klassischen, ehrlichen Journalismus halt aus, dass man sich eben versucht, mit keiner Sache gemein zu machen. Das klappt natürlich nicht immer ganz. Eine komplett neutrale Berichterstattung kann es meiner Meinung nach auch nicht geben. Aber wenn man halt wie eine Wahrheit erkannt, also ich muss nicht aus Prinzip halt immer irgendwie
dagegen sein,
genau, weil also und abgesehen davon, ich kann ja trotzdem auch eine Ideologiekritik leisten an einer deutschen, wirklich kruden Ukraine-Solidarität, wo da irgendwie was reinprojiziert wird in diese, in den Verteidigungskampf der Ukrainer, als würden die da halt für die woke Diversity kämpfen. Das tun die Ukrainer, ich würde sagen, zu 99,9% nicht. So. Und das ist natürlich was anderes, als wenn ich da irgendwie in mein Twitter-Avatar die Trans-Pride-Flag und vier Spritzen und die Ukraine-Flagge packe. Das ist natürlich eine reine Projektion, die von diesen guten Deutschen halt ausgeht. Das sehen wir beim Iran ja absolut genauso. Also das Gegenteil würde dann heißen, okay, haben sich halt irgendwie letztes Jahr ausnahmsweise irgendwie mal irgendwie sehr viele Leute mit dem Protest oder mit dem Aufstand im Iran solidarisiert, aber auch das ist ja nur eine Projektion. Die haben ja auch nie das I-Wort in den Mund genommen, also die verknüpfen das ja auch nicht, irgendwie Islamismus, Mullahs und die Unterdrückung der Bevölkerung da, sondern das passt halt irgendwie, es ist halt so ein current thing, so, und das ist aber was anderes, als wenn ich, das heißt ja nicht, dass ich irgendwie, also ich würde ja nie im Leben die Position der Mullahs übernehmen, so, das und das zeichnet zum Beispiel auch nur Reitschuster aus und das zeichnet auch die Achse halt aus, so, wie gesagt, dann sind halt ein paar trottelige Leser halt weniger, ist ja auch nicht schlimm, dafür kommen ein paar andere neue dazu, von daher.
Ja, würde ich sagen, also. Ja, genau. Man muss da schon so Dinge einfach durchziehen und ich glaube auch nicht, dass man Leute wirklich dauerhaft vergraut, weil die anderen Themen, die wollen halt trotzdem die guten Sachen einfach lesen und man liest halt einfach.
Genau.
Ja.
Genau. Ich sehe das auch immer so bei den Folgen. Ich habe halt auch immer mal Gäste, die da regen sich dann mal Leute drüber auf oder sagen, wie kannst du nur, oder das ist ja gar keine richtige Ideologiekritik mehr, scheißegal. Dann hört halt die Folge nicht, hört euch dann eine andere Folge an. So. Genau. Wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr den und den Gast nicht mögt, dann hört ihr halt eine andere Folge, ist mir doch egal. So. Aber dieses Beleidigte dann so, dieses, also das ist halt einfach stumpf. Also es ist einfach stumpf und ist dann doch sehr ideologiegetrieben. Davon würde ich immer abraten. Du würdest dich auch wahrscheinlich nach wie vor so als Ideologiekritiker bezeichnen, auch wenn du sagst, so dein Haupt, was so das politische Arbeitsfeld betrifft, arbeitest du eher mit Liberalen oder Konservativen zusammen. Aber dieser ideologiekritische Background, den hast du eigentlich nach wie vor noch, oder?
Ja, der ist einfach sehr prägend. Einfach sehr viel gelernt und was auch jetzt noch einfach eine große Rolle spielt. In der ganzen Corona-Kritik hat das auch eine große Rolle gespielt. Also gewisse Basics, wie die Verteidigung von Grundrechten, von Bürgerlichkeit gegenüber Massendynamik, gegenüber Willkür und solche Dinge. Das sind ja alles Dinge, die man eigentlich aus der Ideologiekritik in eine radikale Corona-Kritik oder so hinüber retten kann. Klar, es gab halt einfach gewisse Verwerfungen innerhalb dieser Szene, deswegen nicht so ganz ungebrochen Ideologie, würde ich mich jetzt auch nicht vielleicht unbedingt bezeichnen, aber ich habe damit auf jeden Fall nicht in einer krassen Weise gebrochen oder so.
Nee, also Ideologiekritik ist ja auch ein Spektrum. Also erstmal ist es ja nur ein Begriff, so, wo halt was dahinter steckt. Also man kritisiert halt Ideologie. Ich sehe das immer gar nicht so im klassisch marxischen Sinne oder im Sinne der kritischen Theorie, den Begriff Ideologiekritik. Ich sehe den eigentlich, es ist einfach, also das, was der Name halt sagt. Ich kritisiere halt Ideologien, versuche, das dahinter zu sehen, so. Und, genau. Und das fand ich zum Beispiel, also.
Es gab ja auch ganz konkrete, Topoi. Also zum Beispiel die Sehnsucht nach dem Ausnahmezustand. Ne? Das war ja immer in Bahamas-Texten, kam das vor. Und
du siehst mal eine ganze Konferenz vor 14 Jahren, da war ich auch, ja.
Genau, Humboldt-Uni. Und dann kam
der Humboldt-Uni. Bahamas in der Humboldt-Uni, das wäre heute undenkbar. Aber ja, vor 15 Jahren gab es das noch, war das noch möglich. Ja, Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Ja, und dann kam der Ausnahmezustand. Und anscheinend endet er jetzt gerade so willkürlich eigentlich, wie er begonnen hat. Das ist ja auch ganz interessant. Ich weiß nicht, könntest du sagen, mit was Lauterbach das begründet hat? Also warum darf man jetzt sozusagen, warum ist die Pandemie jetzt vorbei? An was zeigt sich das?
Er hat das nicht, also soweit ich das weiß, ich hatte einen Artikel im Spiegel oder Zeit oder so gelesen, da hat er, glaube ich, nur gesagt, wir sind gut durch die Pandemie gekommen. Das war's. Er macht das natürlich, weil er weiß, das Ding ist durch. Das bringt ihm keinen politischen Nutzen mehr. Sein Steckenpferd, woran er ja verzweifelt noch bis Anfang diesen Jahres festgehalten hat, das ist vorbei. Lauterbach wirkt so ein bisschen wie der letzte, wie so ein Ertrinkender, der sich am letzten Strohhalm verzweifelt festklammert, am letzten Grashalm irgendwie, damit er bloß nicht untergeht. Und jetzt, er weiß halt, er steht mit dem Rücken zur Wand. Die Kritik ist sehr, sehr massiv geworden. Und deswegen muss er das jetzt halt beenden, weil es wird irgendwann, also irgendwann ist es peinlich. Ich weiß gar nicht, was die WHO gesagt hat. Ich glaube, die WHO hat das immer noch nicht für beendet erklärt, ne?
Glaube ich auch nicht.
Ja, gut. WHO ist auch durchsetzt von China-Fans. Also, wen wundert's? So.
Ja. Aber ja,
es ist willkürlich natürlich, willkürlich.
Es ist willkürlich, also er hatte schon, ich habe nochmal nachgeschaut, er hatte dann irgendwas gesagt mit an den Varianten, konnte man das irgendwie erkennen, also die Varianten hat er ins Spiel gebracht und die an den Klinikaufenthalten. Und dann habe ich mir nochmal heute diese Hospitalisierungsinzidenz angeschaut und die ist halt heute genauso hoch beziehungsweise niedrig wie Anfang des Jahres. Also es ist halt reine Willkür. Letzten Endes kann man sagen, die Ausnahme oder die Pandemie wird mit einem Sprechakt beendet.
Ja.
So wie sie mit einem Sprechakt auch begonnen hatte, weil es keine objektiven Kriterien wirklich gibt. Ne? Es gibt, genau. Der Staat hat sich nie an Tatsachen gerechtfertigt. Also er hatte halt dieses ganze PCR-Daten-Chaos und das war dann irgendwie scheinbar selbst evident und dann gab es Bilder aus Bergamo und so eine allgemeine Stimmung, aber dass der Staat gesagt hat, hier, das ist die Gefahr, die stellt sich in diesen und jenen Daten dar, deswegen machen wir jetzt dies und das hat ja alles gar nicht stattgefunden und das ist halt schon ein ganz krasser, entscheidender historischer Bruch, also dass ein bürgerlicher Staat einfach so per Sprechakt in den Ausnahmezustand eskaliert und das 3 Jahre lang durchzieht.
Ja, genau, also das ist so ein bisschen, also ich finde das tatsächlich, das ist auch so ein bisschen so ein kruder Begriff, aber es ist ein Staatsverbrechen. So, ich mag den so ungern, weil der halt auch von wie zweifelhaften Leuten benutzt wird. Also es klingt so sehr, es ist ein sehr pathetischer Begriff. Aber tatsächlich wüsste ich nicht, wie man das anders bezeichnen kann, dass halt der Staat, ein bürgerlicher Rechtsstaat, der Deutsche ja nun mal irgendwie auch ist, so, also zwar oberflächlich, also von, es musste von oben aufoktroyiert werden und zwar zweimal, so, aber es ist ja faktisch irgendwo auch ein Teil des Westens mittlerweile, Deutschland, wobei, wie gesagt, der ganze Westen kippt ja auch in so eine sehr grässliche Richtung, aber deswegen passt das eigentlich auch, also diese ganze kollektive Massenpsychose passt sowieso in einen generellen Niedergang des Westens, aber das ist tatsächlich, also man muss sich das vorstellen, das ist halt die größte Grundrechtseinschränkung gewesen seit Jahrzehnten halt so. Und diese Perpetuierung des Ausnahmezustands, das ist halt eine Sache, aber was ich halt in Deutschland besonders gut, weil das gab es ja weltweit, also das gab es ja fast in jedem Land so, mit ganz wenig Ausnahmen. Schweden ist von Anfang an Sonderweg gegangen, wo sich auch im Nachhinein herausgestellt hat, das war doch gar nicht so falsch, ne? Huch, auf einmal müssen auch deutsche zerknirschte Medienfutzis müssen zugeben, aber doch nicht so ganz. Aber da kommen immer noch so ein paar Leute aus den Löchern gekrochen. Ja, aber Schweden, da leben ja viel weniger Leute und das ist alles viel anders, viel größer, also viel mehr Abstand, bla, bla, bla. Aber was ich halt krass finde, diese Begeisterung, mit der in Deutschland das mitgetragen wurde, und das unterscheidet Deutschland schon und Österreich auch von vielen, vielen anderen Ländern auf der Welt. Jetzt mal Ausnahme China oder Japan, wo die Leute auch sehr autoritätshörig sind. Aber in Deutschland, diese Massenpsychose, dieses Mitlaufen, dieses freiwillige, noch härtere Maßnahmen fordern, Leute einen Pranger stellen, auf Leute einschlagen, das ist was, was sehr, sehr deutsch ist. Und deswegen ist das hier auch sofort auf so eine Begeisterung gestoßen. Man musste eigentlich gar nicht so viel machen. Ich glaube, auch ohne diese Panikmache, wie die Bilder aus Bergamo, also das Bild aus Bergamo, nichts drauf zu sehen ist, außer ein paar Laster, das hätte es gar nicht gebraucht. Ich glaube, gib den Deutschen irgendwas und dann läuft das auch so. Und das finde ich halt gruselig. So.
Also so dieses super gefühlige, also ich habe dir ja vorher nochmal dieses eine Video da geschickt, da wo man
gruselig,
gesehen hat, wie so ein kleines Impfevent in der Weihnachtszeit 2021 stattgefunden hat.
Und im Stadion von Hannover 96, ne? Also es ist ein Massenevent mit Musik und Margot Käßmann wird dort interviewt und alle und guten Deutschen versammelt, ja.
Ja, und diese Reporterin, die ist so richtig beschwingt und die vermischen dieses Impfen mit der Weihnachtsstimmung und haben so richtig, richtig festlich. Und ich denke mir so, ey, wie kann man das zusammenbringen? Und da, also das ist schon wirklich merkwürdig. Und also das war wirklich, das in solchen Beispielen zeigt sich halt wirklich dieses, ja, gesellschaftlich, kollektiv Wahnhafte, dieses komplett Verrückte, also die waren in einer Psychose. Also diese da waren kleine Kinder, die Masken an der frischen Luft tragen und erzählen, freue mich, wenn ich impfen gehe. Und die Reporterin freut sich irgendwie auch, dass der kleine Junge jetzt irgendwie impfen geht und so. Die haben alle
das schönste Impfen, seine schönste Impfung, hat der kleine Junge gesagt, die sind wie 8 Jahre alt oder so.
Die schönste Impfung, genau. Und warum freut er sich? Weil er dann der Einzige oder der Erste in seiner Klasse ist, der geimpft wird. Also, was war da los? Also, es war eine Kollektivpsychose. Ne? Das ist.
Genau, also ich habe auf jeden Fall gelernt in den letzten 3 Jahren, dass, also das ist natürlich, das habe ich schon früher, so als vor 20 Jahren war ich halt Punker, so, und danach dann irgendwie linksradikale Szene, und da war es auch irgendwann in den 2000ern war es der heißeste Scheiß, was quasi die Fortsetzung von Punk war, eigentlich Antideutscher zu sein. Also irgendwie immer so gegen das, selbst in so einer kleinen Subkulturszene fand ich das auch immer wichtig, gerne auch die eigenen Leute provozieren. So. Und wenn irgendwie alle irgendwie, also das ist jetzt ein bisschen, widerspricht jetzt ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe, aber trotzdem so dieses Ding, wenn alle Deutschen für eine Sache sind, habe ich irgendwie das Bauchgefühl, ich muss dagegen sein.
Ja.
Und das hat sich die letzten 3 Jahre wirklich nochmal bewahrheitet. Oder zumindest sollte man sich das sehr kritisch betrachten, warum.
Eine gute Faustregel halt, wenn alle einer Meinung sind, dann ist meistens irgendwo was faul.
Also das ist auch ein schönes altes Zitat aus irgendeiner Bahamas, auch vor 20 Jahren, da war ja damals der Irakkrieg und da waren ja auch die Deutschen, ich glaube, da waren die größten Demonstrationen in Deutschland, bis heute, glaube ich, unerreicht, 500.000 Leute allein in Berlin vor 20 Jahren gegen den Irakkrieg in Einklang mit ihrer Regierung. Und da wurden so Transparente gezeigt, haltet durch Joschka und Gerd, das waren ja die staatsoffiziellen Anti-Amerikanisten, die natürlich sich nicht an diesem Krieg beteiligt haben. Aus heutiger Sicht kann man natürlich diesen Irakkrieg ein bisschen kritischer sehen. So, aber damals hat die Bahamas ein sehr gutes Statement verfasst und da stand drin, wenn 87% der Deutschen, das war laut Umfrage, waren wohl 87% der Deutschen gegen den Irakkrieg, wenn 87% der Deutschen gegen diesen Krieg sind, dann eigentlich muss man automatisch eigentlich schon dafür sein. Das ist so ein schönes Bonmot, erinnert auch so ein bisschen an Wolfgang Port und so, ist natürlich ein bisschen edgy, aber ja, irgendwo, es hat in Deutschland, wenn die Mehrheit für etwas war, hat es in der Regel nicht unbedingt zu was Gutem geführt. Siehe Nationalsozialismus und so weiter. So, und die letzten 3 Jahre haben das wirklich sehr drastisch gezeigt. Ich will aber nochmal kurz ein bisschen persönlicher darauf eingehen, weil ich weiß noch, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das losging. Mitte März 2020, da gab's da wurde der erste Lockdown verhängt. Ich glaube 15. März war der letzte war der erste Lockdown. So, und damals war ja ich, also aus meiner Perspektive war das damals okay. Was ist hier los? Keine Ahnung. Irgendwie krass so. Es muss irgendwas total Krasses sein. Spanische Grippe kam natürlich sofort in den Kopf, wobei, wie gesagt, das war 100 Jahre davor. Also da war die Medizin ja auch noch bei weitem nicht so entwickelt und das Gesundheitssystem. Und das war gerade am Ende des Ersten Weltkrieges, wo es eh Massensterben gab. So, und aber das waren natürlich auch meine Gedanken. So, und da dachte ich, okay, gut, es wird irgendeinen Sinn haben. Irgendeinen Sinn wird das haben. So, ich war jetzt nie ein Verfechter von irgendwelchen Maßnahmen, auch als diese Maskenpflicht, die wurde ja schon relativ früh eingeführt, Ende April 2020 schon. Da habe ich gesagt, was soll die Scheiße, mache ich nicht, muss ich aber natürlich machen. So, sonst hätte ich nicht mal mehr in den Supermarkt gehen können. Aber ich war am Anfang diesen Maßnahmen nicht so abgeneigt, weil auch da muss ich selbstkritisch sagen, ja, gut, irgendwie, was willst du halt machen? So. Aber ich weiß noch, dass Thomas Maul, der fing noch ein bisschen früher an. Thomas Maul und Christian Schneider, das waren die ersten beiden, schöne Grüße, das waren die ersten beiden, die sich sehr offen gegen diese Maßnahmen gestellt haben. Und du kamst kurz danach, das weiß ich noch, das war so Mai oder so, oder April sogar auch schon oder so.
Ach, ja,
genau. April. Was war bei dir der Turning Point, dass du sagst hast, nee, irgendwas läuft hier ganz schief, ganz falsch?
Das war, dass die Zahlen gingen wieder runter. Und es wurden aber neue Maßnahmen eingeführt. Also die Maskenpflicht kam ja zum Beispiel Anfang Mai. Und mit der Begründung, dass wenn man das nicht machen will, dann würden die Zahlen wieder hochgehen. Also dann kam man halt in so eine komische Logik rein, dass alles, was wir bis jetzt eingeführt haben, muss beibehalten werden. Also es rechtfertigt sich nicht mal mit einer unmittelbaren Gefahr, sondern nur noch mit dem Präventionsparadox. Also das wurde sich halt eingebildet, dass die Zahlen sozusagen drücken und wenn man es aufheben würde, dann explodiert alles wieder und so kann man halt keine Grundrechtseinschränkungen rechtfertigen. Also da muss man halt schon ein bisschen mehr in der Hand haben. Mittlerweile würde ich natürlich auch sagen, die Bilder von Bergamo konnten das nicht rechtfertigen und auch dass da die Sterbezahlen kurzzeitig ein bisschen ungewöhnlich hoch waren, aber wie man ja damals vielleicht auch schon sehen konnte, eben aus Panikreaktionen und nicht aus der Gefährlichkeit des Virus heraus, aber zumindest hatte das oberflächlich betrachtet, sah das so aus, als wäre dieses Virus wesentlich gefährlicher. So, dann kann ich da ist es vielleicht noch irgendwie psychologisch nachvollziehbar, wenn man sich davon mitreißen lässt. Aber dass außerhalb dieser Gefahrensituation dann da einfach stur dran festgehalten wird. Also dass man am helllichten Tag der brütenden Hitze am Bahnhof Masken tragen muss. Das fand ich so krass irrational.
Ja.
Und dann wurde es halt spooky irgendwie. Aber ich würde dich mal fragen, weil mich interessiert, also wie erklärt man sich, dass die das jetzt 3 Jahre lang durchgezogen haben? Wie erklärst du dir das? War das die ganz große Verschwörung? Oder war das?
Ja, genau. Nein, also ich habe mir das am Anfang auch gesagt, so Herr Cui Bono. Also warum machen die das, wenn das alles angeblich Blödsinn ist? Das war auch am Anfang so mein einziges Argument, was ich mir so gestellt habe, als ich so die ersten Texte von Thomas Mau oder von dir gelesen habe oder auch im Magazin, was ist das eigentlich, linkes, situationistisches, antideutsches Blatt aus Berlin.
Anarcho-Kommunismus.
Ja, genau. Also da habt ihr ja auch für geschrieben. So. Und da habe ich auch viele Texte gelesen. Am Anfang dachte ich so, ich kann mich noch erinnern an einen Text, den fand ich damals total frech und mittlerweile finde ich den total gut. Der hieß Von Caligari zu Corona. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer den geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob das Thomas Maul war oder jemand anders. Ich hatte den neulich.
Es geht weiter, ja.
Genau, auf jeden Fall, da war ein Zitat drin, wo ich dachte, komplett übertrieben, so von wegen, sinngemäß, irgendwie, es gibt gar keine, also die Leute müssen nicht irgendwie mit irrigierten Panzergeschützen irgendwie eingepfercht werden oder sie müssen nicht im Fußballstadion interniert werden, es gibt gar keine Opposition, die auf die Straße geht. Und da dachte ich, das ist ja so eine Assoziation zum Pinochet-Faschismus in Chile oder so, komplett übertrieben, es hat doch schon auch irgendeine Notwendigkeit, weil es machen ja nicht nur die Deutschen, es machen ja auch irgendwie die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner, noch der Trump auch, in Australien, China, das noch viel, viel schlimmer, Gott sei Dank leben wir hier, das ist doch irgendwie, das hat schon irgendeinen Nutzen, man kann über die einzelnen Maßnahmen streiten, aber es muss schon irgendeinen Sinn haben, dieses Virus muss schon irgendwie gefährlich sein, so, aber mittlerweile denke ich mal so, nein, einfach nein, es ist einfach, es ist, ich versuche es mir immer wieder zu erklären. Ich kann mir mittlerweile ganz gut so aus der rückschauenden Perspektive das einigermaßen erklären, warum die Deutschen auch so diesen Weg gegangen sind, warum das in Deutschland auch so heftig eskaliert ist. Ich meine, der Frühling 2020 war ein Witz im Vergleich zu dem Herbst und Winter 2021 mit dieser Impfpflichtdebatte. Das fand ich noch viel, viel krasser und gruseliger. Ich glaube, irgendwann war das einfach so, man kommt dann nicht mehr raus. So. Und dann ist es einfach so, es gab eine irrationale Panikstimmung in der Bevölkerung, die in Deutschland sowieso sehr auf sehr, sehr breiten Boden gestoßen ist. Und dann machst du irgendwann, also dagegen war ja ein Spahn noch echt gemäßigt, dann hast du irgendwann so ein Quacksalber und jetzt muss ich aufpassen, ich möchte hier nicht die Plattform werden, ich möchte nichts von Spotify fliegen, aber du hast halt irgendwann so einen sehr seltsamen Menschen wie Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister, der, also das ist halt der Attila Hildmann des Establishments, ne? Das muss man einfach so sagen. So. Also dagegen nimmt sich ja Ken Jebsen fast schon harmlos aus gegen Karl Lauterbach. Und
das war gerade ein Zitat von Achgut.
Achso,
weiß ich doch, mein Kollege. Ja,
Karl Lauterbach. Vielleicht ist mir auch im Kopf hängen geblieben oder so. Kann sein. Ja, das ist
super. Lauterbach und Montgomery sind die Attila Hildmanns des Establishments.
Genau. Das fand ich halt auch krass, wie halt, natürlich, ey, Hildmann, ja, völlig irrelevante Psychopathen, totaler Spinner, natürlich irgendwie mittlerweile völlig abgestürzt, lebt irgendwie, versteckt sich in der Türkei irgendwie und hängt mit Neonazis halt rum. Ja, völlig irrelevanter Typ, der ist immer viel größer gemacht worden. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die guten Deutschen brauchen diese Leute, damit sie sich irgendwie abgrenzen können, damit sie sagen können, ja, guck mal. So. Und ich glaube, das ist auch das Ding, wenn man ganz
also
kurz
ich,
das.
Ich würde auch so weit gehen, dass solche Leute dem Staat dann auch ganz gerecht, ganz gut in den Kram passten.
Ja.
Halt über Kontaktschuld
genau.
Die ganze Protestbewegung diffamieren konnte.
Genau.
Das ist schon passiert.
Aber ja. Im Großen und Ganzen, also wenn du das irgendwie in pragmatische, rationale Erklärung packen kannst, warum da so verzweifelt dran festgehalten wurde und mit, also in Deutschland mit dieser kollektiven Massenpsychose, aber auch mit so richtig krassen staatlichen Unterdrückungsmaßnahmen, also in Australien, das war halt, Australien, Neuseeland war eines der erschreckendsten Beispiele, oder China, von China erwarte ich sowieso nichts, das ist halt eine fucking Diktatur, so. Aber halt ein westliches Land wie Australien, wo halt Leute interniert wurden, die halt irgendwie diesen fucking Schnupfen halt hatten, wo Leute nicht ein- und ausreisen durften. Also, ja,
es muss irgendwie eine Eigendynamik entfaltet haben.
Das
aber
ganz am auch.
Anfang stehen, glaube ich, schon erstmal kapitale Interessen. Und also es ging, glaube ich, schon um diese Impfstoffe. Der Leiter vom Paul-Ehrlich-Institut, es gibt eine Meldung beim Deutschlandfunk, 15. März 2020, da sagt er schon, er ist mit Vertretern von Impfstoffen sozusagen im Gespräch. Es geht halt irgendwie, er ist sich irgendwie sicher, in, was weiß ich, anderthalb Jahren oder so einen Impfstoff dafür zu haben. 15. März, vor Bergamo, ne?
Ja.
Da war noch gar nichts. Und trotzdem steht schon außer Frage, dass ein Impfstoff her soll. Es ist, also Drosten redet noch von einer milden Erkältung, Spahn auch, ne? Alle sind gechillt.
Genau.
Da ist schon vorgezeichnet, es muss geimpft werden. Und ich denke, also es gibt ja schon diese Stiftung und diese Impfallianzen und so und die, also ich sag mal, Interessennetzwerke, die müssten sich auch gar nicht dezidiert alle in Hinterziffern treffen, sondern die haben ähnliche Interessen, die denken ähnlich und die haben diese Chance gesehen und ergriffen.
Hm.
Das also ist, glaube ich, war jetzt schon sozusagen nicht irgendwie alles geplant, sondern dieser Laborunfall, wahrscheinlich gab es den hat es schon gegeben und dann haben die halt ihre Chance gesehen und gesagt, okay, genau, und jetzt dann können wir Kohle machen, weil es lässt sich rational nicht rechtfertigen, dass man jetzt ganze Bevölkerung durchimpfen muss gegen etwas, was bei den meisten Erkältungssymptome aus ist. Das ergibt einfach keinen Sinn. Da geht's einfach um Geld. Und es ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass die Pharmaindustrie richtig, also über Leichen geht, sag ich mal. Also die Vorgeschichte, glaube ich, von Corona ist, glaube ich, die Opiatkrise in den USA. Also Anfang des dieses Jahrtausends hat ein Pharmaunternehmen namens Purdue auch geschafft, die FDA zu korrumpieren, dass die dieses Medikament zugelassen haben. Es wurde dann aggressiv beworben, auch mit so Falschinformationen quasi.
Mhm.
Und da sind richtig, richtig viele Menschen gestorben.
Mhm.
Also da hat es auch die Pharmaindustrie geschafft, die Behörden zu korrumpieren.
Hm.
So, und also sowas passiert. Und ich glaube, so in diese Richtung muss man gehen.
Hm.
Aber es lässt sich halt, damit lässt sich nicht alles erklären. Also da ist irgendwas entfesselt worden, was dann was aus sich selbst heraus bis zum Ende weitergelaufen ist. Also dieser Hass auf Ungeimpfte, diese Panik, dieses Volksgemeinschaftliche, dann so ein Typ wie Lauterbach, das hat auch irgendwie, ich glaube, der hat es auch in seiner Bedürfnisstruktur, ne? Der ist so neurotisch und
Ja. Also Lauterbach und Drosten sind beides zum Beispiel Leute mit einem gewissen Neurosen. Also Lauterbach hat sein Salzverzicht. Drosten, das hatte mir auch mal irgendwer erzählt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dass der Drosten zum Beispiel kein Bier aus Gläsern trinkt in Kneipen, das hat er wohl mal gesagt, weil genau. Die sind ihm nicht hygienisch genug. Das ist irgendwo auch, also es ist im Vergleich zu Salzverzicht noch harmlos, aber auch das ist irgend so eine komische Neurose. Also okay, die meisten Menschen haben irgendwelche Neurosen, aber die meisten Menschen, die Neurosen haben, werden jetzt nicht führende Virologen oder Bundesgesundheitsminister und entscheiden oder beraten irgendwie die Bundesregierung oder entscheiden über die Köpfe von Millionen von Menschen hinweg. So, sondern die, also ich habe auch irgendwelche Neurosen, aber ich habe keine politische Verantwortung, zum Glück. Also wobei, vielleicht auch nicht zum Glück, vielleicht wäre es besser. Aber ich glaube auch, es ist so ein bisschen, es ist halt irgendwie, es gibt, natürlich gibt es irgendwo Kapitalinteressen. Das fand ich zum Beispiel auch sehr bemerkenswert, dass so in Deutschland, wo es ja auch früher immer so einen gewissen Hang so, also ich meine, das hatte Koya auch mal gesagt, ich habe mit Koya letztes Jahr im Herbst ja schon mal eine Folge gemacht, Follow the Science, wo wir auch nochmal so ganz viele Aussagen von so Corona-Genießern, ich glaube ein Brief von Thomas Maul übrigens, fand ich sehr schön, habe ich von übernommen, wo wir so diverse Aussagen von Corona-Genießern nochmal so aufgearbeitet haben. Und da gab es in Deutschland, haben wir uns ja auch angeguckt, also guck dir mal so 20 Jahre alte Beiträge der ARD an, zum Beispiel zur Pharmaindustrie beispielsweise, zur Lobbyismus und Interessensvertreter, es ist ja Lobbyismus, der Pharmaindustrie. So, das wurde sehr kritisch beäugt teilweise, manchmal schon fast mit so einem gewissen pro-homöopathischen oder pro-esoterischen Einschlag. Und auf einmal ist so, wird das genau umgedreht, ist komplett anders. So, irgendwie so ein paar Esos irgendwie gelten als die größten Feinde und die Pharmaindustrie ist halt nur gut. Als würden die nur Gutes tun. Gut.
Und selbst bei einer Jutta Ditfurth.
Ja.
Jutta Ditfurth weiß nicht, was die da abgezogen hat auf Twitter. Die hat ihre Follower einzeln angeschrieben, dass sie sich boostern lassen soll. So einzeln, also alles öffentlich. Die waren so richtig, richtig in einem Modus. Ich habe mir das letztens noch mal kurz angeguckt. Da schreibt sie irgendwas und jemand antwortet, ach, diese Zwietracht irgendwie mit den Impfstoffen und so und bla bla bla. Und dann sagt sie, ich hab dich sofort geblockt. Du hast dich irgendwie von Verschwörungstheoretikern irgendwie einlullen lassen. Also so total. Also das ist wirklich fast schon ein tragisches Schicksal, dass nicht so antikapitalistische Linksradikale wirklich so zu Gehilfen dieses Pharmakapitals gemacht haben und noch radikaler eigentlich als der Staat das alles vertreten. Wahnsinn einfach. Und daran merkt man, glaube ich, auch, dass es wirklich eine Massenpsychose war, weil alles umgedreht wurde. Pharmaindustrie nur gut, Linke sind auf Seiten des Kapitals.
Und auf Seiten des Staates, genau. Also
des Staates, genau.
Ja, Linke, es geht ja noch weiter. Also Linke waren ja sogar auch Ersatzpolizei. Also man hat ja auch in diesen Grundrechtseinschränkungen konntest du ja nicht, also es gab ja schon Versammlungsverbote oder nur so bestimmte Teilnehmerzahlen und Frau Faeser, immer bester Tweet auch, neben vielen anderen Tweets von Frau Faeser, aber das ist eigentlich, glaube ich, mein Lieblingstweet. Man kann seine Meinung auch sagen, ohne sich an vielen Orten zu versammeln. Sehr gut. Also Protest lieber nicht, wollen wir lieber nicht. Und wenn halt der Staat das dann zähneknirschend doch durchsetzen muss, weil Versammlungsfreiheit ist ein im Grundgesetz verbürgtes Recht, so, das kannst du nicht. Kannst du zwar einschränken, aber nicht komplett außer Kraft setzen, erledigt diesen Job der Verhinderung dieser Demonstration, erledigt dann halt irgendwelche Linksradikalen, die halt Ersatzpolizei spielen. Und dann auch noch sich dann natürlich, irgendwie die Polizei muss das halt durchsetzen, irgendwie, so als wären das halt so die krassesten Neonazi-Demos der 90er Jahre, wo da 3000 Faschos irgendwie Rudolf Hess abfeiern oder so. Wo man ja drüber reden kann, ob das moralisch gerechtfertigt ist, da irgendwie tatsächlich da irgendwelche Barrikaden anzuzünden oder so. Also habe ich ja auch gemacht in den 2000ern. Aber das ist halt, ey, also auch dieses ganze Framing, dass du diese Demonstration, ich war jetzt nie auf solchen Demos und du warst da ja ein paar Mal, aber ich weiß ja trotzdem, durch Leute, die da waren oder auch durch Berichterstattung, die jetzt nicht so eingefärbt war wie Spiegel TV oder so, weiß ich ja trotzdem, dass es auch da relativ breit gefächertes Spektrum halt war, was in dieser Demonstration war. Das fand ich auch bemerkenswert, wie da der Linke das so einfach so komplett alles zu Nazis erklärt. Und mit Nazis redet man ja nicht. Nazis haut man auf die Fresse. So. Und dann erledigt man halt den Job der Bullen eigentlich noch. So. Und das fand ich so krass. Also das fand ich echt bemerkenswert. Wirklich bemerkenswert.
Aber das hat mich gar nicht so gewundert, dass die Linken irgendwie nicht erfahrungsfähig sind und irgendwie ihre typischen Feindbilder dann bedienen. Das finde ich gar nicht so überraschend. Was ich schon krass finde, ist, dass der Staat sich hinstellt und einfach zum Beispiel Maskenpflichten an der frischen Luft da einführt, einfach nur mit dem Zweck, die Demos dann kriminalisieren zu können. Weil sie halt wissen, die Querdenker werden sich daran halt nicht halten und dann können wir halt die ganze Veranstaltung irgendwann auflösen. Also der Staat macht Verordnungen, Gesetz, was weiß ich, mit einem ganz offenen anderen Zweck, einem repressiven Zweck. Das sind ja schon Brüche irgendwie. Also das hat es ja vorher nicht gegeben. Das ist schon einfach eine andere Qualität an Autoritarismus, so, ne?
Ja, genau. Das, also ich kann mich auch nicht an, also ich kann mich schon erinnern an harte und autoritäre Polizeieinsätze auf Demonstrationen, gerade in Hamburg, dass die Polizei mal sehr hart vorgegangen teilweise. Es wurde auch nachträglich manchmal für illegal erklärt, gewisse Polizeieinsätze. Aber in der Form, wie wir das erlebt haben oder gesehen haben, halt bei so diesen Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen tatsächlich. Also es wurde halt eine Demo in Berlin im Herbst 2020 oder 21 mit Wasserwerfern aufgelöst. Das passiert in Berlin nie. Es werden in Berlin nie Demos mit Wasserwerfern aufgelöst. Ja. Du kannst halt die halbe Sonderallee in Brand setzen, jetzt übertrieben gesagt, an Silvester, und passiert halt nichts, so. Okay, ist jetzt auch so ein bisschen Rechtsboomer-Talk, aber du weißt, was ich meine. Also das ist halt schon auch so eine Entgleisung des Staates, weil das halt, das eine ist halt, das passt halt irgendwie nicht. Also man möchte das halt nicht. Und das fand ich halt so, also wie autoritär auch durchregiert wird und wie autoritär dieser Staat sich gebärden kann. Und das war wirklich so, also wirklich diese Corona-Proteste waren ja wirklich so, also es war ja wirklich zersetzend. Das ist ja das, was irgendwie, keine Ahnung, was irgendwie, weiß ich nicht, welche Pogo-tanzenden Punker in den 80ern in der DDR waren oder so. Das war Staatszersetzung, Staatsdelegitimierung, weil das halt tatsächlich den Staat, also die Regierung in ihren Grundfesten, in ihren Erzählungen angegriffen hat. Und das mag der Staat halt nicht. So, dann muss
ja, die wären denen gefährlich geworden. Also diese großen, von Balbeck organisierten Demos, zwei Stück waren es, glaube ich, August 2020, das waren halt richtig, richtig viele Leute. Und das wäre ja auch noch größer geworden. Und die waren halt schon friedlich, da war eine gute Stimmung. Ja. Konnte man nicht so einfach alle irgendwie als Attila Hildmanns frame. Und deswegen ist man einfach repressiv vorgegangen. Also.
Ja, aber ich habe vor allem für mich immer mir angeguckt, so die Reaktion des Staates einerseits, aber halt auch die Reaktion der ganzen, also dies alles, was darum dazugehört. Es gibt ja diesen politisch-journalistischen Komplex, wenn man es so nennen will, oder politisch-medialen Komplex oder so. Das gibt es ja mittlerweile. Es gibt ja eine enge Verzahnung zwischen Medien, Mainstream-Media und Regierung. So, also das ist ja, das hatten wir ja auch schon, das ist ja in der Regel kein neutraler Berichterstattung. Gerade öffentlich-rechtliche Medien, aber auch Spiegel, und das läuft ja, die laufen ja alle irgendwo mit. So, das ist ja, also ich freue mich dann immer, wenn René Pfister zum Beispiel, der hat ja gute, kritische Artikel geschrieben, so, die kennst du wahrscheinlich auch, leider natürlich alle hinter der Paywall, aber dafür schreiben dann auch eine Stokowski, eine Sascha Lobo und noch irgendwelche anderen Leute. Hier einer der schlimmsten, Neubacher hieß der, glaube ich. Das war auch ganz schlimmer. Der hat nämlich mal einen Artikel geschrieben im Januar 2021, Querdenker in Weiß. Da ging es dann darum, unsere Ärzte, das waren ja die Ersten, die geimpft werden sollten. Da gab es natürlich Krankenschwestern, wo auch einige, und gerade bei den Krankenschwestern gab es gar nicht so wenig am Anfang, die sagten, wollen wir nicht. So, wozu? Nö, wir müssen hier eh schon irgendwie, wir sind hier eh schon am Limit. So, und jetzt kriegen wir noch eine Impfung rein, worüber wir gar nichts wissen, die uns hier von allen irgendwie als der Moses, der aus unserer Pandemie führt, schmackhaft gemacht werden soll, da bin ich erstmal skeptisch. Das ist mir sowieso, diese Skepsis generell ist mir sehr, sehr sympathisch. Und da schreibt halt dieser Schmierfink, ich glaube, er hieß Neubacher, schreibt dann, Querdenker in Weiß. Und das finde ich so unglaublich. Und das ist halt, Spiegel ist, glaube ich, immer noch mit eines der aufklärungsstärksten Medien in Deutschland. Und das ist halt die Begleiterscheinung zu Zero-Covid und zu einer Impfpflicht. So, und wo ist das ein Journalismus? Das ist ja pure Meinungsmache. Komplett auf der Seite der tonangebenden Mehrheit. So. Und das fand ich halt immer am krassesten eigentlich. Also bei mir war zum Beispiel auch Schluss mit diesem, Also mich hat das ja eh auch persönlich viel getroffen. Ich bin ja selbstständig und so weiter. Ich war ja wirklich 2020 war das beschissenste, eines der beschissensten Jahre meines Lebens. Ich war finanziell echt am Abgrund. Aber das habe ich alles noch irgendwie so einigermaßen mitgetragen und so. Es ging auch irgendwie alles und gerade so. Aber naja, aber bei mir war Schluss zum Beispiel, als diese alles dicht machen Videos kamen von dem Dietrich Brüggemann. Wo ich gesehen habe, wie massiv gegen Leute, denen man nun wirklich keine Nähe zur AfD oder zu Attila Hildmann oder so vorwerfen kann, wie massiv gegen die geschossen wurde. So, also da erinnerst du dich wahrscheinlich auch noch ganz gut, ne?
Genau. Das waren so richtige Volksfeinde. Also die haben, oder hat mehrheitlich wirklich geglaubt, die dagegen sind, sind eine Gesundheitsgefahr für alle, die sind unhygienisch, die sind bla bla bla, also so ganz, ganz klassisch Volksgemeinschaft gegen Abweichler.
Genau. Genau.
Ja. Und bei den Journalisten würde ich noch hinzufügen, ich glaube, da kann man so von so einer professionalisierten Dummheit wirklich sprechen, die man sich auch erstmal antrainieren muss. Also man muss sich, glaube ich, auch sehr, sehr lange zurichten, bis man alles einfach rationalisieren kann, bis man diesen ganzen Scheiß einfach geglaubt hat. Weil es war ja so offensichtlich. Es war ja einfach nichts los. Und trotzdem glaubt man jeden Mythos über die Impfung, glaubt, dass Masken wirken, glaubt, dass Querdenker schuld sind, dass die Pandemie noch weitergeht. Also wirklich den dümmsten Quatsch. Also es ist so lächerlich. Ne? Man muss auch irgendwie darüber reden, wie, auf was für einem Niveau, was ein intellektuelles Niveau, wie der da die Medien unterwegs waren. Also was da so, es war ja wirklich unwürdig. Also diese lächerlichen Infektionszahlen, die da immer tagtäglich heruntergebetet wurden und die einfach nichts zu bedeuten haben, weil unsystematisch getestet wird. Oder man braucht und man müsste sie halt einordnen und vergleichen, müsste sie Grenzwerte haben oder so, damit man kann nicht einfach nur Daten für sich, die bedeuten halt nichts. Und wenn ich dann auch noch die Testzahl erhöhe, dann kriege ich halt mehr, ne? Und
ja, das ist ganz logisch.
Also leicht zu erkennen. Ja. Und trotzdem will es diesen Leuten nicht auffallen. Und dann frage ich mich, wie kommt man in so einen Modus rein? So dass man.
Ja, aber das hat schon was mit dieser kollektiven Massenpsychose zu tun, weil das ist halt einfacher. Es ist ja immer so. Also, du hast eine Massenbewegung, so. Und es ist immer einfacher, sich auf die Seite zu stellen und, dann bist du auf der Seite, dann kann dir ja nichts passieren, so. Und dann diese sadistische Lust auch am Ausgrenzen, am Niedermachen, Niederbrüllen, auch wirklich am soziale Existenzen zerstören, das ist ja auch passiert, so. Und, jeden, also zeitweise war das ja wirklich so, jeder, der auch nur eine minimale Kritik geäußert hat, das ging bis hin zu wirklich Promis wie Jan-Josef Liefers, der da irgendwie für den Berufsverbot gefordert wurde von unserem durchgeknallten SPD-Heini, der im Aufsichtsrat bei keine Ahnung, WDR sitzt oder so. Also das ist halt, also es hat sich wirklich bewahrheitet, wirklich, wir leben in einem Land, in dem es einen brandgefährlichen Mob gibt. Und dieser Mob ist eigentlich tatsächlich nicht mal mehr der Mob auf der Straße, wie es noch zu Zeiten von Rostock-Lichtenhagen war, in Ostdeutschland Anfang der 90er, sondern der Mob ist etabliert. Der Mob ist links, progressiv, woke, auf der guten Seite, für die Impfung, für die Gesundheit. Das fand ich auch mal geil, bei den Linksradikalen, die dann so, also es war ja teilweise so, ich betone das immer wieder, im Conner Island ist ja nun eines der linken Institutionen in Leipzig, kennst du ja auch, die machen auch mal wieder gute Sachen, Thomas Maurer durfte vor ein paar Jahren da referieren, so, die sind auch mal mutig, aber in letzter Zeit bauen die nur noch Scheiße. Und das war halt ein Laden, die haben halt bis Januar diesen Jahres noch eine Maskenpflicht am Eingang, an der Bar und auf dem Klos gefordert. Und in anderen linksradikalen Institutionen in Leipzig musst du teilweise noch einen Test vorzeigen. Bis Januar oder bis 1.1. oder 31.12. oder so. Also das ging noch weit darüber hinaus. Diese Maskenpflicht wurde in Sachsen zum Beispiel schon Anfang April letztes Jahr weitestgehend abgeschafft. Außer in den Öffis. Aber da hat das zum Beispiel hier keinen interessiert. Ich bin nicht einmal von irgendwem angemault worden, wenn ich ohne Maske gefahren bin. Weder von Kontrolleur noch von Mitfahrern. Also übrigens, je migrantischer oder je proletarischer die Stadtteile waren, desto weniger Leute sind da auch immer mit Maske gefahren. Das ist in Berlin genauso. So, in Hamburg übrigens aber nicht. So. Aber das fand ich übrigens bemerkenswert, wie sich das einfach irgendwann verselbstständigt hat. Und das fand ich sogar Linksradikale, die noch vor ein paar Jahren I Love Volkstod irgendwo in Konnewitz an die Wand sprühen, riesengroß. Jetzt kriegt ihr doch den Volkstod. Da sterben doch eh nur alte Säcke, alte Nazis oder was. Oder Oma, Klima-Oma-Sau oder was. Die sterben jetzt. Das wolltet ihr doch immer. Habt ihr doch immer propagiert. Und jetzt auf einmal, aber abgesehen davon, dass irgendwelche 90-Jährigen eh nicht ins Conner Island gehen, Warum drangsaliert ihr die Menschen damit? Also das ist auch so, ich glaube, das hat auch was mit dieser grenzenlosen Machtgeilheit, dass Leute merken, oh, ich habe Macht. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas für diese Macht geleistet, aber auf einmal habe ich Macht, indem ich einfach nur an der Kasse im Coney Island sitze, indem ich für den Spiegel schreibe oder halt, keine Ahnung, Fahrkartenkontrolleur bin oder was weiß ich. So, und ich habe Macht und das macht auch Spaß. Also diese Geilheit auf, diese sadistische Geilheit auf Quälen und Ausgrenzen, das macht auch vielen Leuten Spaß. Mir macht keinen Spaß. Mir vermutlich auch nicht. Aber das kennst du sicherlich auch, weil du hast, glaube ich, auch mal eine Story erzählt auf Facebook oder so, glaube ich. Du bist ja aber auch ohne Maske überall reingegangen. Du hattest ja so einen Attest oder sowas. Darf man das sagen?
Ja, das war auch berechtigt. Also
genau. Aber das heißt ja, dass du hast es ja nicht immer umhängen, wie so ein Brustbeutel von so Schülern, sondern du bist, wenn du hast es irgendwie vorgezeigt, wenn es jemand sehen wollte. So. Aber war das nicht auch ein Spießrutenlauf teilweise?
Teilweise schon, ja. Es ging aber eigentlich noch. Also,
Weil ich stelle mir das, also gerade zu den Hochzeiten.
Mir war es auf jeden Fall lieber, einfach normal in den Supermarkt gehen zu können. Ich fand das so widerlich mit dieser Maske auf. Und also das finde ich, also Sadismus und Machtgeilheit, das ist das eine, aber die Leute hatten ja auch keinen Widerwillen gegen diese Krankenhausästhetik in ihrem Alltag. Hm. Das ist doch schon bemerkenswert, oder?
Also der Geruch von Desinfektionsmitteln, zeitweise.
Genau. Diese ekelhaften Tests, die man sich dann irgendwie in die Nase schieben muss.
Ja.
So Linke, die Techno-Clubs betreiben, ja? Meinen, das würde irgendwie, also die fahren voll diesen Hygienediskurs ab und bilden sich ein, dass es irgendwas bringen würde, wenn die Leute sich davor testen lassen. Das
damit wir alle solidarisch zusammen feiern können. Felix, ich sag dir das. Eine ehemalige Stammkneipe von mir aus Lübeck, ich habe ja lange in Lübeck gelebt, zum Glück wohne ich da nicht mehr. Eine ehemalige Stammkneipe von mir, also es ist halt einfach, also sorry, es ist halt ein Druffi-Laden. Also da legen halt Techno-DJs halt auf und da wird halt auch, natürlich, was passiert da auf Techno-Partys, weiß ja jeder, was da passiert, so, was sich da Leute teilweise auch in die Nase reinpumpen. Das ist, dagegen habe ich auch gar nichts. Das sollen die Leute bitte alles machen, Hedonismus ist schön und gut. So. Aber das fand ich so geil. Also da, man muss sich das halt vorstellen. Leute hauen sich halt den größten Dreck in die Nase, aber kacken sich halt in die Hose. Wenn sich irgendwer nicht vorher ein Stäbchen in die Nase schiebt, um nachzuweisen, dass er keine Erkältung hat. Das finde ich auch immer diese geile Doppelmoral. Und die haben es aber wieder umgedreht. Die haben gesagt hier, was haben die noch gesagt? Die Leute ballern sich ja auch immer Dreck in die, oder ziehen sich alles Mögliche rein, Coke, Speed, MDMA und sonst was, weiß man ja auch immer gar nicht genau, aber haben Angst vor der Impfung. Nein, ja. Also ihr seid die Hygienefanatiker. Also es ist genau umgekehrt. So. Dreht das.
Egotronic hatte das genauso gerechtfertigt. Also die haben ja die Impfpflicht schon musikalisch propagiert, bevor sie überhaupt im Gespräch war. Ne?
Nadelverpflichtend.
Ja, nadelverpflichtend. Der
super Song von Egotronic, ja.
Der Linksradikalismus ist staatlicher als der Staat. Das ist ja auch eine bemerkenswerte.
Ob Impfe oder Ampfe, Hauptsache ballern. Das war, glaube ich, ein Slogan von Egotronic.
Hauptsache ballern, ja genau. Ja. Die haben das miteinander verknüpft. Ja.
Ja.
So, es ist so. Es ist richtig, richtig wahnsinnig. Was ich auch so krass finde, ich weiß nicht, ob du impfst oder ob du Maske getragen hast oder so, aber ich bin zum Beispiel beides, ich habe beides nicht gemacht.
Ja.
Und ich hatte einmal Corona.
Ja.
Knapp und überlebt, ne? Das war wie eine Grippe und ich habe durchgestanden und seitdem war ich noch einmal irgendwie eine Woche, hatte ich so eine Sommererkältung und seitdem war ich auch nicht mehr krank. Also ich hatte einfach gar keine Probleme. Ja. Es war einfach so, wie es halt normal ist. So im Winter ist man nicht, man hat mal eine Woche oder zwei Wochen flach. Und so war es halt. Und ansonsten habe ich mich an nichts gehalten. Und das hätten den Leuten ja irgendwie auch mal auffallen können, dass ihr ganzes Masken tragen und so, dass das überhaupt gar nicht kausal in Verbindung steht zu zum Krankheitsgeschehen, also ihrem persönlichen Krankheitsgeschehen, vielleicht sogar noch kontraproduktiv ist. Also es könnte einem ja auch mal auffallen, dass man vielleicht nach der dritten Spritze häufiger krank wird als andere. Ist den Leuten, also dieses krasse, auf was ich irgendwie hinaus will, ist diese krasse Ausschaltung der eigenen Erfahrungsfähigkeit. Einfach dogmatisch an diesen ganzen Bullshit Bullshit-Lauf. Also wie glaubst du, wie kann man da, wie wollen diese Leute sich noch im Spiegel angucken? So.
Naja, ich glaube halt, das ist bei denen so ein weiter so. Also entweder, also mir ist es aufgefallen, es gibt da drei Optionen. Entweder, das kenne ich aus meinem engsten Verwandtenkreis, lieber nicht mehr drüber reden. Also harte Maßnahmen propagieren, noch härter als also zeitweise auf so Söder- oder Kretschmann-Linie, die ja auch, das war noch zur Zeit, bevor die Ampelkoalition zustande kam, die ja noch härtere Maßnahmen gefordert haben. Das wurde teilweise in meinem engsten Verwandtenkreis auch abgefeiert. Teilweise noch im Dezember oder November, Dezember 2021, als schon überhaupt gar nichts mehr war. Da wurde wieder Lockdown gefordert. Und heutzutage möchte man das Thema nicht mehr so gerne anschneiden. Also heutzutage, wenn ich dann mal komme und sage, naja, also, war da nicht schon auch doch schon einiges scheiße? Ja, der, komm, da musst du jetzt echt nicht wieder mit anfangen. Das höre ich dann häufiger mal so. Ne?
Ja.
Also es gibt halt die Fraktion, so, die sagen, nee, lieber nicht mehr drüber reden. Dann gibt es die Fraktion, die sich da so drin eingerichtet hat, gesagt hat, naja, wir wussten das ja alle damals nicht besser. Wie gesagt, das ist diese sehr deutsche Erklärung. Das hat man halt schon häufiger gehört in Deutschland. Wir wussten ja nichts oder wir wussten das damals, wer wusste das? Das lasse ich vielleicht für März, April, Mai 2020 noch gelten. Spätestens nach dem Sommer 2020, ich war im Sommer, Hochsommer 2020, war ich in Frankreich im Urlaub. Also da gab es, niemand hat sich an irgendwelche Maßnahmen gehalten. Keine Sau. Da hat sich, okay, vielleicht 10%, da war ich in riesigen Supermärkten, diesen Intermarchés und so. Und da waren halt 10% der Leute, haben die Maske noch getragen und das waren dann großartig Kassiererinnen oder Mitarbeiter von diesem Supermarkt, die mussten es dann machen, aber die ganzen Urlauber und auch am Strand, keiner hat auf irgendwelche Abstandsregelungen, es war einfach scheißegal. So, und dann komme ich nach Deutschland und da war es auch so, okay, aber danach ist die Todesrate in Frankreich nicht überproportional kann man natürlich sagen, Sommer, ja, okay, aber auch, naja, du weißt, was ich meine. So. Also eigentlich hätte man das, diese Erklärung, ja, okay, wie gesagt, lasse ich für mich selber auch noch für März, April, Mai 2020 gelten. Danach kann man das nicht mehr sagen eigentlich. So, spätestens im Herbst 2020, als der zweite und sehr, sehr, also dieser gefühlt nie endende Lockdown kam, da hätte man, das hätte man einem auffallen müssen, so. Das ist halt, und das ist die zweite Option. Die dritte Option ist, diese Leute verteidigen das immer noch. Also es ist immer noch so. Ja, aber das ist so, ein Grönemeyer zum Beispiel vierfach geimpft, kriegt trotzdem Corona, sagt seine komplette Tour ab und versteht gar nicht, woran das liegen könnte.
Ja.
Hä, wieso die Impfung ist, du schützt doch mich und andere, da kann ich gar nicht mehr krank werden. Auch das ist so ein Ding, das versteht doch jeder Laie. Das ist doch klar, dass Lauterbach da völlig lügt, wenn er halt sagt, die Impfung schützt vor Ansteckung. Das ist doch einfach gelogen. Das weiß doch jeder.
Das ist auch richtig krass. Also die Leute haben ja wirklich geglaubt, das ist ein kleiner Pieks. Also das ist
Pieks, komplett. Pieks, ja.
Das ist wie Hutensaft. Die hatten gar keinen Schiss davor und also die haben wirklich dieses nebenwirkungsfrei von Lauterbach halt geglaubt. So sind sie damit umgegangen und währenddessen, also auch die Medien haben das, glaube ich, schon auch so abgekauft, also halt in ganz seltenen Fällen, keine Ahnung, aber so, dass man es vernachlässigen kann, ne? Und von Anfang an haben die Zahlen des Paul-Ehrlich-Instituts eine ganz andere Sprache gesprochen. Mhm. Also die Quote für die Verdachtsfälle auf schwere Nebenwirkungen, die war Anfang 2021, also 3 Monate nach Beginn der Impfkampagne, ungefähr schon so, wie sie heute ist. Er hat sich noch ein bisschen verschlechtert, aber nicht wesentlich. So, also es war die ganze Zeit klar, dass das ein Problem wird, dass das 1 zu 5000 ist ziemlich hoch. Vor allem, wenn ich halt 65 Millionen Menschen damit impfe, dann ist das ziemlich hoch und es wird eine Dunkelziffer gehen. So, es war eigentlich vorprogrammiert, dass das in die Hose gehen wird. So in meinem Text für den Erreger habe ich das ja auch so ein bisschen prognostiziert, so sehr konservativ geschätzt. 10.000 Impfschäden, so mittlerweile werden halt.
Den sogar gerade noch hier liegen. Muss ich mal zu Ende lesen, den Erreger.
Ja, das ist der zweite, der im ersten drin. Und jetzt wird über Zehntausende geredet. Also bei der Welt zum Beispiel.
Ja.
Also es war in den normalen Zahlen angelegt und jetzt ist man trotzdem irgendwie überrascht und fühlt sich irgendwie verraten. Also das ist halt so verrückt, wie die Leute einfach alle ihren Verstand ausgeschaltet haben und das nicht mehr das Leichte erkennen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Pointe. Es geht nicht darum, dass man irgendwie total klug war und schlau die komplizierte Gedanken zu Ende gedacht hat, sondern man hat einfach nur das Offensichtliche gesehen während irgendwie die Mehrheit gar nichts mehr gesehen hat. Oder einfach nur noch, also das hat man ja in diesem Video, was ich dir gezeigt habe, da auch ganz, ganz schön gesehen. Das sind ja nur Worthülsen, die diese Leute da bringen. So, ja, wir müssen da irgendwie durch die Pandemie kommen und dass das hier mal wieder ein bisschen besser wird und so. Das ist alles nur Geplapper bei so einer ernsten Sache. Mhm. Ne, bei einem medizinischen Eingriff.
Also ich finde das übrigens bemerkenswert. Ich werde bei dem Thema immer noch sehr, sehr emotional. So, du bist da echt relativ abgeklärt. Das finde ich sehr bemerkenswert, weil ich reg mich da immer noch. Ich reg mich nicht mehr über so viele Dinge auf. Ich versuche auch diesen ganzen Woken-Irrsinn zum Beispiel mal so. Ich sehe das immer mit so einem Lächeln. Aber das Thema Corona-Maßnahmen, das bringt mich immer noch richtig auf die Palme tatsächlich, weil mich das einfach so. Weil das so tief in mein eigenes Leben eingegriffen hat. Meine Persönlichkeit hat das einfach, also es macht was mit einem. Diese Lockdowns, dieses gezwungen werden, zu Hause zu bleiben, diese Stimmung, die da in den Jahren 2020, 2021 herrschte, irgendwie, das, und das macht halt was mit, also es hat was mit mir gemacht auf jeden Fall. So. Also wie gesagt, erstmal diese Skepsis gegenüber so Massenpsychosen und also wie gesagt, ich habe mit vielen Leuten gebrochen und mich haben auch viele Leute verloren. So, also ich weiß ich nicht. Also ja.
Ich finde es halt krass, dass man kein Grundvertrauen eigentlich mehr in die Behörden, in Institutionen haben kann. Also dass die systematisch versagen, einfach ihren Amtsaufgaben nicht nachkommen. Das finde ich schon also sehr desillusionierend. Und aber ich bin damit jetzt auch ein bisschen abgeklärt. Ich will halt jetzt auf Aufklärung hinaus, auf Aufarbeitung.
Ja.
Wie siehst du das? Also ich glaube, in Deutschland wird es jetzt keine großen Gerichtsprozesse geben. So, das wäre irgendwie sehr, sehr, sehr optimistisch. Aber es gibt ja zum Beispiel auch noch die USA, also in Florida gibt es Kommission, Gesundheitskommission, die sich mit den Verbrechen im Zusammenhang mit den Impfstoffen auseinandersetzen. Also ich glaube auch überhaupt sind da Staatsanwaltschaften aktiver, die ja in Deutschland, weil sie weisungsgebunden sind, untätig bleiben. Also hier habe ich wirklich wenig Vertrauen, aber auch hier wird es Prozesse geben, wo zumindest, also da geht es dann um individuelle Sachen, um Impfschäden und sowas, aber trotzdem wird es ja eine gewisse Öffentlichkeit bekommen. Und also ich sehe nicht ganz so schwarz, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass die ganz ohne weiteres jetzt irgendwie in einem Jahr wieder eine Pandemie ausrufen und genauso wieder reagieren. Also,
fraglich. Ja, es ist schwierig, weil man kann auch da tatsächlich USA ist, also Deutschland ist halt zentralistisch. So, USA ist halt Florida. Ron DeSantis ist von Anfang an auch seinen eigenen Weg gegangen. Da gab es nie einen Lockdown. In New York hingegen. Democratic Shithole, das ist natürlich anders, natürlich ganz anders da. Aber das ist ja das Gute an den USA, dass halt da im Prinzip jeder Bundesstaat weitestgehend autonom ist. So, also, und das hast du in Deutschland natürlich nicht. Da gibt es ja auch keine Bundesinnenministerkonferenz, wo dann, wie sich die Innenminister der Länder zusammensetzen und dann spricht wie Merkel ein Machtwort und dann wird das so gemacht, so wie das halt in Deutschland halt war, 2021.
Ja,
so,
ein Gremium, was in unserer Verfassung nicht.
Was nicht vorgesehen ist, ja. Also was halt an den starken Staat im Herbst 1977 erinnert, irgendwie zur RAF-Hochphase der RAF-Hysterie, wo es aber tatsächlich eine reale terroristische Bedrohung halt gab, also wo das noch einen rationalen Kern hatte, aber auch da war da halt, der Staat hat da bestimmte Grundelemente halt aus Kraft gesetzt, so, weil der Staat halt sich in seinen Grundfesten erschüttert fühlte. So, und das ist ein bisschen schwierig, sagen wir. Und das ist auch das, was Deutschland auch von anderen Ländern mit einer freiheitlichen, liberalen Tradition wie den USA unterscheidet. Ich weiß, ich hätte das auch nie vergessen, wie ich im Sommer 2021 in Dänemark war. Und ich trottel, laufe da halt mit Maske in den Supermarkt rein und keiner trägt da eine Maske. Und alle gucken mich an und die Kassiererin sagt, die wusste sofort, ich bin kein Däne. Und hat mich direkt auf Englisch angesprochen, mal, kannst du es, nimm ab, so. Und da war ich, ja, geil, danke. Das war im Sommer 21. Und als da halt im Januar 2022 auch, glaube ich, die letzten Maßnahmen gefallen sind, da hat auch die, ich weiß nicht mehr, wer es war, die Premierministerin Dänemarks oder ich weiß gar nicht, wie heißt sie da, Mette Frederiksen oder so, hat auch gesagt so, macht Partys, knutscht, nehmt euch in den Arm, macht wieder all das, was ihr vorher gemacht habt. So, es ist jetzt an der Zeit, das ist jetzt vorbei. Und diese Leute zum Beispiel sind auch gegen Corona-Fake News vorgegangen, aber nicht im Sinne von einem Heldmann, sondern im Sinne von Herrn Lauterbach, der irgendwas noch im April letzten Jahres von irgendwelchen Killer-Varianten gefasert hat, die nur in seinem Kopf existieren. So, und das ist halt auch der Unterschied. Deswegen wird es in Deutschland, es gibt natürlich jetzt eine graduelle Aufarbeitung. Es gibt kritische Medienberichte, sogar auch im Staatsfernsehen, also bei ARD, ZDF und so weiter. Der MDR muss man auch ein bisschen ausnehmen. Da gab es schon ein bisschen früher auch durchaus kritischere Berichte, so auch zu Impfschäden und zu diesen Kollateralschäden der Maßnahmen, in Anführungszeichen. Aber ich sehe jetzt nicht so eine große Aufarbeitung, wie dass es Gerichtsprozesse geben wird. Also in Lauterbach, dann müsste man Lauterbach sofort seines Amtes entheben. Und in Montgomery, der Typ dürfte nie wieder in irgendeine Talkshow eingeladen werden. Aber die sind ja weiter alle in Amt und Würden, diese Leute, diese Hetzer. Da trifft der Begriff Hass und Hetze wirklich mal. Tatsächlich. Deswegen sehe ich da einigermaßen schwarz. Und ich denke mir auch so, sie haben es einmal geschafft. Wer weiß, ob es nochmal funktioniert. Mhm. Vielleicht nicht nochmal in so in der Form, weil es doch schon ein kritisches Bewusstsein bei vielen Leuten gibt mittlerweile. Aber der Staat hat seine Muskeln gezeigt und sehr viele Leute haben mitgemacht. Und das ist halt, da sehe ich halt die Gefahr, weil das in Deutschland immer auf fruchtbaren Boden stößt. Diese Staatshörigkeit ist sehr, sehr ausgeprägt in Deutschland.
Mhm.
Also ich freue mich, wenn du da optimistisch bist.
Ich bin trotzdem mir noch ein bisschen unsicher sozusagen, was man mit Prognosen da jetzt angeht. Ich will so ein Beispiel machen. Die EMA, also die Europäische Arzneimittelorganisation und das Paul-Ehrlich-Institut, beide dokumentieren deutlich erhöhte Meldezahlen. Also es ist klar, aus den offiziellen Zahlen geht hervor, es wird sehr viel mehr, also die Meldequoten sind sehr viel höher als bei traditionellen Impfstoffen.
Mhm.
So, und
also die Meldequote bei Impfschäden meinst du jetzt, oder?
Bei schweren Nebenwirkungen, Impfschäden, genau. Und also eine Behörde, sie muss ja, also dieses Paul-Ehrlich-Institut muss ja Warnsignale, Risikosignale aufspüren und sie brauchen irgendwie einen Weg, eine Methode, um die zu bemerken. Und jetzt steht der Verdacht im Raum und anscheinend machen die da wirklich so eine falsche Sicherheitsanalyse an. Also sie machen einen systematischen Rechenfehler.
Mhm.
Und deswegen hat man kein Risikosignal, obwohl es eigentlich eins geben müsste, weil einfach falsch gerechnet wird. Und es klingt so unglaublich, so ja nach Bananenrepublik, dass man es nicht glauben kann. Aber so eine Paul-Ehrlich-Institut-Statistikerin hat das irgendwie auch vor Gericht irgendwo zugegeben als Zeuge. Also ein Prof hat das bei den Nachdenkseiten wiedergegeben. Also ist erstmal vertrauenswürdig, also irgendein stabiler Uni-Prof halt irgendwie. Der gibt halt wieder diese Statistikerin vom Paul-Ehrlich-Institut sagt, ja, man bräuchte irgendwie Impfschäden oder schwere Nebenwirkungen im Bereich von 100.000 oder so, damit das überhaupt ein Signal auslösen würde.
Mhm.
So, und es liegt einfach an einer falsch angewandten Sicherheitsanalyse. Man kann sich das auch angucken, die Initiative 7 Argumente haben das sehr übersichtlich dargelegt. Das sind 81 Wissenschaftler oder so, ganz seriös und klingt überzeugend und ich glaube, so ist es. Und wenn man, also das kann sozusagen nicht legal sein, wenn die einfach falsch rechnen, dann ist es nachweisbar und dann können da auch mal Leute drauf kommen und können das vielleicht geltend machen. Und also es kann irgendwann vielleicht doch nochmal ein Skandal werden und dann hat man es halt mit systematischen Fehlverhalten einer Behörde zu tun. So, dann hat man es mit amtlichen Pflichtverletzungen zu tun. Mhm. Also dann hat man es sozusagen mit Rechtsbrüchen zu tun, die halt solche offen sind. Und also ich glaube, man kann nicht dauerhaft gegen die Realität Politik machen. Irgendwann zerschellt es. Irgendwann wird es offensichtlich so. Und darauf baue ich ein bisschen. Und natürlich muss man auch einfach ein bisschen nachhelfen. Also
Wir haben ja nun, Wir haben ja noch irgendwie rudimentäre Reste des Rechtsstaats, auch wenn der sich in den letzten Jahren wirklich sehr blamiert hat. Aber ich bin so ein bisschen, ich glaube, ich bin eigentlich jetzt nicht per se ein Pessimist, aber ich, wie gesagt, ich sehe es so ein bisschen so, sie haben es einmal gemacht. Und mir ist das auch fast schon ein bisschen egal, ob dann da irgendwie jetzt ein, zwei Leute vielleicht mal abgeurteilt werden oder nicht, weil im Großen und Ganzen dieses ganze Gefüge, diese ganze, man kann es ja nicht anders sagen als diese Volksgemeinschaft, bleibt ja im Großen und Ganzen unangetastet. Wie gesagt, ein paar Leute schweigen jetzt, ein paar Leuten ist es doch vielleicht unangenehm, vielleicht haben auch ein paar Leute dazugelernt, sehen das heute auch anders. Also die kenne ich ja auch, die am Anfang auch Hardliner waren und dann irgendwann haben sie gemerkt, nee, das irgendwie stimmt das alles nicht, was man mir hier erzählt. Aber das Gros der Leute, die mitgemacht haben, und das waren ja, sind ja wirklich nicht wenig. Du hattest mir mal irgendwann, war das eine, das war auch irgendeine Seite, fast, nee, keine Facebook-Seite, das war irgendeine, eine Seite, wo so alle Aussagen dokumentiert werden aus den letzten Jahren von Leuten, die so, ja.
Ach so, ja, dieses Ich habe mitgemacht, oder?
Kann sein, genau. Gibt's ja auch auf Twitter, gibt's ja auch dieses Ich habe mitgemacht und so, genau. Also das, ich glaube, die meisten Leute, also wie gesagt, das sind ja irgendwie Leute, die nach wie vor in Amt und Würden sind. Also von denen tritt keiner zurück, von denen keiner seines Amtes enthoben, von denen wird, die werden weiter fleißig in Talkshows eingeladen, die Leute können weiter ihre Scheiße verbreiten. Also das sehe ich halt nicht. So, von daher bin ich da so ein bisschen pessimistisch. Aber ich habe für mich da meinen Weg gefunden. Ich scheiß halt auf die. So, also ich bin sehr froh, das habe ich dir vorhin auch schon gesagt, mein Sohn ist ja, der war ja noch sehr, sehr klein, als das alles ausbrach. Der weiß das in ein paar Jahren nicht mehr. Also der weiß das eigentlich jetzt schon nicht mehr, dass vor einem Jahr noch alle mit dieser Maske vor der Fresse rumgelaufen sind. Bin nur froh, dass der halt nicht, also andere Freunde von mir, deren Kinder ein bisschen älter sind, da wurden die Kinder eingeschult, die mussten am ersten Schuljahr mit Maske hin und haben ihre Klassenlehrerin nie ohne Maske gesehen. Ein Jahr lang nicht. Also das ist ja grauenhaft. Also auch das ist so ein Ding. Darüber wurde ja auch viel zu spät erst drüber gesprochen. Mittlerweile passiert das mal. Das muss ja sogar ein Karl Lauterbach muss das zugeben, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee war, die Kitas zu schließen und die Schulen zu schließen, weil es halt einfach gar nichts gebracht hat. Auch dachte, das hätte man ja auch vorher wissen können.
Ja.
Ne? Also ich muss auch wirklich sagen, also Chapeau auch an dich und Thomas Maul und andere Leute, die das von Anfang an oder die es sehr früh schon erkannt haben so und da halt auch gegengesteuert haben und sich da sehr viel Müll anhören mussten. Also ich habe diese Auseinandersetzung auch teilweise mitbekommen. Es ist auch Auseinandersetzung im Internet, auf Twitter oder Facebook, ist sowieso immer ätzend, weil meistens sind es ja doch Leute, mit denen man dann normal bei einem Bier sitzen kann, wenn man sich mal irgendwo trifft. Aber im Internet muss es immer hoch hergehen. Das finde ich, ach, deswegen halte ich mich da mal raus. Solchen Debatten, aber es ist wichtig, dass es geführt wird. So. Und von daher bin ich dir da. Also es ist sehr gut, was ihr gemacht habt. Es ist sehr gute Aufklärungsarbeit, die ihr gemacht habt. Und wie gesagt, ich sehe es halt, ich habe es immer so ein bisschen, also ich habe es immer sehr ideologiekritisch betrachtet, das hast du ja auch gemacht, aber genauso hast du das auch mal sehr mit Zahlen, Statistiken und Daten gemacht. So. Das ist ja mal das, worauf diese Leute ja auch immer schwören. Hier, da, die Statistik. Mhm. Es gibt aber auch, das nennt man, glaube ich, Kuba-Syndrom, wenn man sich halt nur aus einer bestimmten Blase halt seine Infos holt und gar nicht in der Lage ist, Statistiken ist ja nicht, eine Statistik hat ja nicht allgemeingültige Richtigkeit oder Wahrhaftigkeit. Das so funktioniert Wissenschaft ja nicht. Also du musst deine wissenschaftlichen Erkenntnisse ziehst du halt aus verschiedenen Statistiken, die das sagen und das sagen und daraus machst du dann eine allgemeine Schlussfolgerung, die so sein kann, aber nicht sein muss. Das ist zum Beispiel auch was. Wenn die Bundesregierung sich ausschließlich vom RKI beraten lässt, ja, gut.
Ja.
Also wenn halt Drosten und nicht vernünftiger, wie hieß denn der, nicht Streeck, sondern wie hieß denn der, dieser Ältere, den fand ich auch immer sehr recht sympathisch. Auch nicht der Schmidt-Janasit, der ging auch noch, sondern der, ach, wie hieß denn der?
Stör?
Ja, Stör, genau, den fand ich auch mal sehr relativ vernünftig. So. Oder nicht so, was sagst du?
Doch.
Also im Vergleich zu diesen anderen Irren war der noch...
Die sind alle so ein bisschen wischiwaschi, also auch die kritischen... ich finde sie nicht so spannend, aber genau.
Ja, aber es war ja trotzdem wichtig, dass es halt solche Leute auch gab, die da auch mal Lauterbach und Drosten und Montgomery und Koma widersprochen haben. Also auch ein Stör hat das letztes Jahr auch schon gesagt, jemand wie Lauterbach, der Arzt ist, der halt sagt, die Impfung ist mehr oder weniger nebenwirkungsfrei, dem müsste sofort die Approbation entzogen werden, weil das darf ein Arzt gar nicht sagen. Bei jeder noch so harmlosen Tablette gegen Erkältung ist halt ein Beipackzettel bei, auf Risiko und Nebenwirkung. So, das darf halt ein Arzt nicht sagen. So. Ja. Wie verbleiben wir da in Zukunft? Was machen wir? Also du bist einigermaßen optimistisch, dass das doch nochmal mehr aufgearbeitet wird, vielleicht auch juristisch.
Ja, ich bin, ich bin nicht komplett schwarzseherisch. Ich glaube, man muss da einfach am Ball bleiben. Ich glaube, man muss sich weiterhin auch irgendwie vernetzen. Man muss sich irgendwie fragen, wie kann man dieses systematische Fehlverhalten bei Behörden vor Gericht bringen letzten Endes so. Das ist natürlich irgendwie so eine utopische Mammutaufgabe, aber irgendwie muss es in die Richtung gehen. Also wenn ein Staat systematisch Grundrechte außer Kraft setzt und es nicht gerechtfertigt ist, da liegen Verbrechen vor und irgendwie liegen da, machen das ja auch individuelle Menschen. Und irgendwie sollte unsere Rechtsordnung doch vor solchen Übergriffen schützen. Also unsere Rechtsordnung müsste eigentlich dafür gewappnet sein. So, und dann muss man sich halt überlegen, wie macht man das geltend? Also das sind einfach auch gerade Fragen, die mich umtreiben. Und ich finde es erstmal angenehm, dass der allgemeine Druck draußen ist, dass man im Alltag, dass einem da nicht mehr auf den Sack gegangen wird, dass der Wind sich schon sehr, sehr weit gedreht hat und dass man jetzt einfach weitermachen kann.
Ja. Ich muss auch sagen, ich habe auch letztes Jahr natürlich weitestgehend versucht, konsequent keine Maske zu tragen. Es ging natürlich manchmal nicht anders, wenn mir gedroht haben, ich schmeiße mich aus dem Zug raus oder so, dann setzt ihr den Lappen halt auf. Meine Strategie wäre dann irgendwann runter und wenn die kommen, kurz auf, Ticket vorzeigen und danach wieder abnehmen. So, das hat auch eigentlich fast immer gut geklappt. Ich bin ein, zweimal tatsächlich fast rausgeflogen. Also mir hat das auch keinen Spaß gemacht. Ich habe das nicht gemacht, weil ich so geil auf dem Märtyrertum bin oder weil ich Bock habe, auf den Zug geschmissen zu werden, weil ich einfach diesen Sinn nicht mehr gesehen habe, dieses Scheißding zu tragen. Teilweise saß man da fast alleine in einem Abteil. Da waren noch drei andere Leute, die saßen ganz hinten und ich saß da, hatte keine Maske auf und dann wurden natürlich, also das Absurdeste war, glaube ich, noch, das ist so eine persönliche Anekdote. Da saß ich mal mit meinem Sohn im Zug, Anfang letzten Jahres, bin, glaube ich, zu meinen Eltern gefahren mit ihm. Und das war so ein Abteil, da konntest du die Tür halt zumachen. Das ist so ein, was weiß ich, wie sich das nennt, irgendwie, keine Ahnung. Da saß halt noch eine Frau drin, auch mit einem anderen Kind, und die hatte eine Maske auf und ich habe sie gefragt, ob das okay ist, wenn ich sie abnehme. Es war für sie völlig in Ordnung. Und das heißt, ich und mein Sohn saßen nebeneinander, sie saß schräg gegenüber, hatte eine Maske auf. Und da kam halt so ein Kontrolleur und tut mir leid, diese Typen sehen ja auch immer, also du siehst denen das ja schon an. So. Also nicht immer, aber bei diesem, das war so ein richtiges Prachtexemplar. Ich würde sagen, der hatte in seiner Schulzeit nicht so viel zu lachen. Dann trägt er, ich bin nichts, ich kann nichts, gib meine Uniform, schöne alte linke Parole. Bei dem Typen hat es hundertprozentig gestimmt. Und der wies mich darauf hin, dass ich die Maske aufsetzen muss. Habe ich gesagt, nein, wozu denn? Für sie ist das okay und hier neben mir sitzt mein Kind. Für wen bin ich hier eine Gefahr? So, darum geht's nicht. Wir müssen uns alle an Regeln halten. Sie gehen ja auch nicht bei Rot über die Ampel. Ich sage, natürlich gehe ich bei Rot über die Ampel. Wenn links und rechts nirgendwo ein Auto kommt, gehe ich natürlich bei Rot über die Ampel. Machen Sie das nicht? Nein, das mache ich nicht. Wir haben hier Gesetze und da muss sich jeder halten. Und wenn ich sie nochmal erwische ohne Maske, dann muss ich sie das so erweisen. Du. Und das sind so Momente. Gut, dann muss ich das Ding halt aufsetzen. Und das sind so Momente, wo ich mir echt dachte, ich bin so kurz davor, dass ich aufstehe und dem Typen eins in die Fresse haue. Und diese Belastung, das war eine psychische Belastung einfach. Dieser Kampf, wo ja ich auch Freunde hatte, die gesagt haben, warum machst du das denn? Scheiß doch drauf. Aber genau dieses Mitmachertum, das finde ich so ätzend. Ist so, ja, komm, ist doch nur eine Maske, setz doch auf, komm, machen doch eh alle, kommst du eh nicht, du kannst ja eh nicht gewinnen. So, so haben Diktaturen immer funktioniert. Immer. Und genauso war das ja auch in den letzten Jahren. Und dass das halt nicht mehr ist, das macht tatsächlich mein dieses Jahr für mich viel, 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 viel besser als die letzten drei Jahre. So. Und das ist für mein Seelenheil deutlich besser. Also, ja, von daher, ja.
Ja, also ich habe, glaube ich, so meine Punkte auch gebracht, die mir wichtig waren.
Ja, wir sind jetzt auch länger als eine Stunde dabei. Also,
ja, es wurde Zeit, so 1:20 ist auch noch ganz angenehm.
Genau, fix. Du bist ja auch häufiger, das will ich nochmal kurz ein bisschen anteasern, du bist ja häufiger bei In Dubio zu hören, das ist ja der Podcast der Achse, der wird ja moderiert von Gerd Böhmann. Ich höre den auch hin und wieder mal, jetzt gerade die aktuelle Folge mit Ali Utlo und Simone Schermann oder so heißt sie, glaube ich, gehört. Genau, du bist auch häufiger zu Gast, den kann ich auch empfehlen. Ein schönes Gespräch neulich zwischen Hans-Georg Maaßen und Henrik M. Broder. Maaßen, ja, ganz schlimmer Typ, ganz schlimmer, was auch immer der sein soll, was ihm also vorgeworfen wird. Es ist ein sehr schönes Gespräch. So zwei Elder Statement unterhalten sich über den Irrsinn der heutigen Zeit. Es ist sehr angenehm, das zu hören, muss ich sagen. Also, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Folgt Felix auf Twitter und bei Axel des Guten haust du immer deine Texte raus. Du bist auf Facebook noch am Schreiben und mir könnt ihr auf Instagram folgen und bei Patreon auch. Das kann ich auch empfehlen. Und schick mir doch gerne noch mal ein, zwei Texte von dir, die packe ich dann in die Description, wo du sagst, so, das sind so Texte, ich weiß nicht, bist du stolz drauf oder da hast du richtig Das sind so für dich die besten Texte zu diesem Irrsinn. Gerne einmal so Statistik, Zahlen, Daten, Fakten, Text und vielleicht noch so mehr so eine ideologiekritische Ausarbeitung. Wenn du Bock hast, kurz mir das gleich noch zu schicken, dann würde ich das noch in die Description packen und dann würde ich dir jetzt einen schönen, besinnlichen Karfreitag wünschen und frohe Ostern.
Ja, dir auch frohe Ostern, schönes Osterwochenende.
Danke, ja. Machst du was Besonderes? Fährst du zu den Eltern oder bist du in Berlin oder was machst du?
Ich gehe morgen auf den Geburtstag und Sonntag auf einen Osterbrunch mit Freunden. Ja. Also,
achso.
Sehr nice, ja.
Ich gehe heute Abend ein Trinken und morgen und übermorgen habe ich meinen Sohn und wir gehen Ostereier sammeln. Das wird schön.
Sehr schön. Sehr
im
schön.
Park, ohne Maske. Also Felix, hat mich gefreut. Schön, dass du Zeit hattest und ja, hab ein schönes Wochenende.
Ja, dir auch. Bis dann.
Mach's gut. Ciao.